Eine ganz einfache Frage aus der praktischen Theologie. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Das ist ein Bibelvers. Ich nehme mal hier die Neues Leben-Übersetzung, die wir auch im biblischen Unterricht haben, aus dem Philipperbrief. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude, so schreibt Paulus, vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden, Stichwort Demut eben, und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und dieser Text, der hat mich so ein bisschen angespornt, dem mal nachzuspüren in einigen Predigen, so habe ich es mal vor. Und möchte heute beginnen mit dem Thema, seid gesinnt, wie es Jesus war, aufmunternd. Ich wiederhole nochmal die entscheidende Passage aus der etwas genaueren Elberfeld-Übersetzung. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Und dann in Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Bevor Paulus hier seinen berühmten Christus-Hymnus aufschreibt, auf den Bodo gerade hingewiesen hat mit Vers 6, und ich habe vorher aufgehört, das war nicht abgesprochen, bevor er das tut, spricht er uns als Jesus-Nachfolger auf unsere Gesinnung an. Denn wer Jesus nachfolgen will, der braucht auch die entsprechend zu Jesus passende Gesinnung. Und das ist eine, die Mut macht. Eine, die aufmuntert. An deiner Gesinnung, an unserer Gesinnung soll man erkennen, wes Geistes Kind wir sind, was mich umtreibt und was meine alltäglichen Entscheidungen bestimmt. Das hängt ab von der Gesinnung, die ich habe. Und dazu will uns Paulus hier keinen Pflichtenkatalog vorlegen, an dem wir uns da mühsam abarbeiten müssten, sondern er motiviert uns, ganz einfach, indem er uns deutlich Jesus selbst vor Augen malt. Er soll unser Vorbild sein. Er geht uns voran auf der Lebensbahn, so heißt es mal in einem Lied. Und das wäre schlimm, wenn das nur Theorie bleibt. Deswegen ist es wichtig, auf den zu schauen, der uns vorangeht. Ich kann nicht behaupten, dass ich das tue, wenn ich die ganze Zeit nur auf meine Füße gucke. Nur die möglichst tägliche Besinnung, und ich behaupte sogar, es ist wichtig, das auch täglich zu tun und nicht nur einmal. Am besten immer, ja, seid gedanklich mit Jesus verbunden. Je mehr wir mit Jesus verbunden sind, je mehr wir uns auch auf ihn besinnen, je mehr wird sich bei uns auch ein Sinneswandel einstellen, einer, der Bestand hat, einer, der nicht bloß ein geistliches Strohfeuer ist. Jesus hat uns dazu seinen Geist gegeben, damit unser Eigensinn nach und nach zu einem Jesus-Sinn werden kann. Und wir dürfen und können bei allen Schwächen, die wir als Sünder haben und die uns da auch von Jesus unterscheiden, ihm trotzdem ähnlich werden. Je ähnlicher, desto besser. Das soll uns nicht entmutigen, dass wir das nie vollkommen erreichen, sondern es soll uns ein dauernder Ansporn sein, ein positiver Ansporn. Denn je glaubwürdiger werden wir ihn auch bezeugen können, je mehr wir ihm ähnlicher werden. Mit unserem ganzen Leben, mit allem, was uns ausmacht, mit unseren Wünschen, da fängt das ja schon an, mit unserer Einstellung zum Leben und zum Sterben und vor allem auch mit unserem Umgang miteinander. Wir bezeugen unseren Herrn in Freud genauso wie Not und Leid. Jesus ist ja nicht nur gekommen, um uns zu retten, sondern um mit uns sein Reich zu bauen. Und dazu muss er unser ganzes Leben so prägen, dass wir als Persönlichkeiten auch ausstrahlen, was wir an ihm haben. Und das soll spürbar sein für alle Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ich brauche also, wenn ich kein blasser und kraftloser Jesus-Nachfolger sein will, unbedingt diesen immer tiefer von Jesus geprägten Sinn. Oder anders ausgedrückt, mit einer durch Jesus geprägten Gesinnung werden auch alle meine Sinne durch Jesus geschärft und geprägt. Dann gehe ich anders um mit dem, was ich sehe, mit dem, was ich höre, mit dem, was ich fühle. Und Paulus ist es hier sehr wichtig, den Zusammenhang von Glauben und dieser Jesus-Gesinnung aufzuzeigen. Die Christen in Philippi, denen er das hier erklärt, die standen ja damals auch unter einem gewaltigen Druck. Die wurden argwöhnisch beobachtet, die wurden angefeindet und sogar politisch verfolgt. Bis dahin, dass einzelne Gemeindeglieder fürchten mussten, umgebracht zu werden. Und in so einer Lage ist es besonders wichtig, dass sich die christliche Gesinnung als echt und tragfähig bewährt. Eine Gesinnung, die sich nicht so leicht erschüttern lässt. Und sie wird dir geschenkt. Sie wird dir und mir geschenkt in dem Maße, wie wir uns persönlich von Jesus packen, von Jesus überzeugen und auch in Frage stellen lassen und uns immer wieder von ihm bewegen lassen. So eine Jesus-Gesinnung, die wird uns nicht von außen aufgedrückt, sondern die kommt von innen her. Gott arbeitet von innen her an uns und krempelt uns von innen her um. Und Paulus zählt hier in Philippa eine ganze Reihe von Merkmalen auf, die so eine Jesus-Gesinnung ausmachen werden. Und diesen Merkmalen, den wollen wir mal so Schritt für Schritt ein bisschen nachgehen. Das erste heute heißt, seid aufmunternd. Ermutigt euch, muntert euch gegenseitig auf. Und zwar darin, Christus wirklich nachzufolgen. Werdet Aufmunterer, so kann man das auch übersetzen. Es geht um Ermutigung und Aufmunterung im Glauben. Und damit verbinde ich doch richtig gute Gefühle. Nicht Zwang und Druck, sondern Freude an Gott. Freude an Jesus und seiner guten Botschaft. Auch eine fröhliche Erwartung einer von ihm gestalteten Zukunft meines Lebens. Freude an dem, was zu tun ist. Sogar Freude an dem, von dem ich denke, dass es unangenehm wird, was ich heute zu tun habe. Ja, das mit der Aufmunterei ist ja so eine Sache. Bei manchen reicht da schon der Wecker am Morgen. Also ich muss ehrlich zugeben, dass das bei mir nicht immer sofort fröhliche Gefühle erzeugt. Ja, und selbst ein guter Kaffee, der macht vielleicht den Körper munter oder eher nervös, aber nicht unbedingt die Seele munter. Die Jesus-Gesinnung aber schon, weil die zieht mich zu Gott hin, selbst wenn ich mal schlecht gelaunt bin. Und zwar damit ich nicht mehr schlecht gelaunt bin, sondern munter und zuversichtlich in den Tag gehe und auch auf das nächste Problem zugehe in dem Wissen, der Herr ist doch bei mir. Was sollen mir andere tun? Ich kann mir übrigens nur schwer vorstellen, dass Jesus morgen so mies gelaunt aufgewacht ist irgendwo in Israel, ja, und schon fluchend seinen Tag begonnen hat, weil ihm die Zahnbürste runtergefallen ist. Ich weiß nicht, wie es euch da manchmal geht. Ja, eine kleine Panne, noch halb ausgeschlafen und schon ist man sauer. Ich glaube, so war Jesus nie. Jesus war anders gesinnt und das dürfen wir von ihm lernen. Wer wie Jesus gesinnt ist, der wird sich jeden Morgen neu auf die Begegnung mit Gott und auch mit Menschen freuen. Und von dieser Freude sollte eigentlich jeder Tag, jeder neue Tag geprägt sein. Jesus ermutigt mich dazu durch seine geduldige Liebe und sein gutes Wort. Deswegen ist es auch wichtig, darin zu lesen. Von ihm will ich auch lernen, selber ein gutes Wort für andere zu haben, auch für die meiner Meinung nach vielleicht schwierigen Kollegen oder die nervigen Familienmitglieder. Es ist wichtig, dass wir lernen, von Jesus gute Worte für andere zu finden. Und mit diesen Worten hat Jesus immer auch Mut gemacht. Selbst wenn es gerade für ihn jede Menge in der Menschheit, in seinem Volk und sogar bei seinen Jüngern zu beklagen gab. Aber dann war es eben die Ermutigung zur Umkehr vom falschen Weg oder zur Umkehr aus trostlosen Gedanken. Jesus war doch kein nörgelnder Miesepprediger, sondern ein Mut- und ein Muntermacher. Und darin sollen wir ihm nacheifern. Andere im Glauben stärken, Zweifel und Hoffnungslosigkeit ausräumen, helfen, wo immer es möglich ist. Egal, wie sehr es gerade um uns herum den Bach runterzugehen scheint. Aber da müssen wir nicht auch noch mithelfen, nach unten zu ziehen, sondern wir dürfen nach oben ziehen. Das ist unser Auftrag. Den sollen wir als Christen ausführen. Ist auch klar, wir leben in einer schwierigen Zeit und trotzdem gehören wir zu denen, denen es noch super, super gut geht im Verhältnis zum großen Ganzen in der Welt. Und auch die ersten Zeugen Jesu, die haben doch nicht gerade in rosigen Zeiten gelebt oder ständig jubelnde Fans um sich versammelt. Es gab da auch schon Unterdrückung, brutale Gewalt, Armut und jede Menge Hass im Land. Vielleicht sogar oder wahrscheinlich viel bedrohlicher damals, als viel die meisten das von uns heute persönlich erleben. Ich hoffe, dass uns das nicht widerfährt, was jetzt gerade in Israel passiert, im Gazastreifen oder sonst wo. Wir können froh sein, solange uns nicht so harte Dinge treffen. Aber was sicher von uns jeder kennt, ist ab und zu trotzdem tiefe Verzweiflung, wenn wir mit unseren Plänen und Hoffnungen gescheitert sind, wenn es gesundheitlich oder finanziell bergab geht, wenn Unversöhnlichkeit Beziehungen kaputt macht oder tiefe Trauer, wenn wir liebe Menschen verloren haben oder, so wie wir es letztlich gehört haben von Nicola Vollkommer, wenn die eigenen Kinder andere Wege gehen, als wir uns das erhoffen. Und wenn uns dann noch Hass und Spott entgegensteht wegen unseres Glaubens an Jesus, dann werden wir schnell mutlos und depressiv. Und dann brauchen wir keine Jammergemeinschaft, sondern wir brauchen eine Aufmunterungsgemeinschaft. Es ist unser Auftrag, uns gegenseitig zu helfen, wieder den Blick fröhlich nach oben und nach vorne zu richten. Und dazu gibt uns Jesus viele wunderbare Beispiele. Eins davon lesen wir in seiner berühmten Feldrede an seine ersten Nachfolger und Jünger. Diese Rede hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Bergpredigt und ich lese daraus mal die Verse 20 bis 23 aus Kapitel 6 im Lukas-Evangelium vor. Dann wandte sich Jesus an seine Jünger und sagte: Glücklich seid ihr, die ihr in Armut lebt, denn euch wird das Reich Gottes geschenkt. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn die Zeit wird kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Glücklich seid ihr, die ihr gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum Menschensohn gehört, also weil ihr zu mir gehört. Wenn das geschieht, dann freut euch, springt vor Freude, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, dass die Propheten früher von euren Vorfahren genauso behandelt wurden. Also statt hier in das große Klagen einzustimmen oder eins anzustimmen über die schlechten Verhältnisse in der bösen Welt, macht Jesus was? Er muntert seine Jünger auf, trotz und mitten in Problemen. Er sagt ihnen, dass sie sich von nichts und niemanden einschüchtern lassen müssen, weder durch widrige Umstände wie wirtschaftliche Not und Hunger, noch durch Traurigkeit oder irgendwelche Existenzängste und nicht einmal durch den Hass und den Spott und die Ausgrenzung und Ablehnung durch Christenhasser sollen sich Gottes Kinder ausbremsen lassen. Und diesen Hass, diesen Christenhass, diesen Jesushass, den gab es und gibt es leider zu jeder Zeit und fast an jedem Ort. Komischerweise merkt man das am deutlichsten, wenn man direkt auf Jesus zu sprechen kommt. Also wenn man genau das tut, was Jünger tun sollen, nämlich seine gute Botschaft verkündigen, was uns Jesus als schönste Aufgabe mitgegeben hat, ausgerechnet dort setzt der Teufel an mit Gegenangriffen und will das kaputt machen. Solange du nette Beziehungen pflegst, ohne über Jesus zu reden, ist alles paletti. Du kannst es auch gerne mal ausprobieren. Wehe, du kommst direkt auf ihn zu sprechen. Oder auf die Bedeutung, die er für dich in deinem Leben hat, dann schlägt dir nicht selten Unverständnis, Ablehnung und vielleicht Schlimmeres entgegen. So wie es Jesus und die Jünger damals auch erleben mussten. Und dann ist es mit dem Missionseifer natürlich auch ganz schnell vorbei. Ich verstehe da auch ehrlich gesagt unsere manchmal ausgeprägte missionarische Schüchternheit sehr gut. Wenn es sogar Mut braucht, und wir haben gestern drüber gesprochen bei der AF-Vorbereitung, sehr schön das Gebetstreffen am Samstag immer, es braucht sogar Mut, um Klassenkameraden zur AF einzuladen, zur Adventsfreizeit, obwohl man total davon überzeugt ist und die selber richtig super findet, braucht man komischerweise trotzdem Mut. Ja, wieso eigentlich? Warum fällt uns das so schwer? Ganz einfach, weil es da hauptsächlich um Jesus geht, mit dem so viele nichts zu tun haben wollen. Da geistern einfach zu viele Vorurteile rum gegenüber Jesus und gegenüber uns Christen. Und die meisten Zeitgenossen finden es deshalb cooler, über Jesus abzulästern, statt ihn ernst zu nehmen. Und das, obwohl sie von ihm in der Regel nicht viel Ahnung haben. Vor allem haben sie auch keine Ahnung davon, wie bedrohlich ihre eigene Lage ist, ohne die Versöhnung mit Gott, die Jesus schenkt. Und klar, es ist nie leicht, Hass und Ablehnung, Hohn und Spott wegen Jesus zu riskieren. Jeder hat doch eine natürliche Scheu davor, wegen seiner Überzeugungen belächelt oder verachtet zu werden. Aber seht's mal so, die Einladung zur AF oder auch in unsere Gottesdienste ist doch eine Top-Chance, um Jesus-Dummies zu mehr Jesus-Know-how zu verhelfen. Das ist doch ein Fortschritt, ja, das ist doch was, da müssen wir doch eigentlich freudig drauf zugehen, sagen, ja, wenn du so einen Stress mit Jesus hast, dann komm doch mal und hör dich an, was es über ihn zu erfahren gibt. Und wenn du dann immer noch lästerst, ja, dann hast du zumindest als Christ hinterher eine gescheite Gesprächsgrundlage. Dann kannst du sagen, ja, dann gehen wir das mal an, was du an Jesus auszusetzen hast. Aber einfach nur sagen, boah, Jesus, so einen Käse brauche ich nicht, das ist viel zu einfach und da müssen wir auch nicht zu einfach einknicken. Mit dem Problem der üblichen Jesus-Ablehnung seid ihr auch nicht allein. Ich habe mal so ein paar Beispiele aus missionarischen Gesprächen, die ich geführt habe und die Christen eigentlich zu allen Zeiten immer schon so ähnlich erlebt haben. Hör mir auf mit Jesus als Sohn Gottes, ohne den ich verloren sein soll. Wer an was anderes glaubt, ist doch deshalb schon lange nicht, noch lange nicht ein schlechter Mensch. Ja? Lass doch jeden glauben, was er will und hör mir auf zu sagen, dass ich nur in Jesus gerettet werden kann. Oder hör mir auf mit der Auferstehung Jesu. Verwirre doch aufgeklärte Menschen nicht mit so einem religiösen Wahn. Mit dem Tod hört das Leben auf, das kann dir jeder Mediziner bestätigen. Hör mir auf mit Jesus. Wegen dem gab es Kreuzzüge, die Inquisition, Hexenverbrennung und bis heute jede Menge fromme Heuchelei. Hör mir auf mit deiner Gehirnwäsche vom Schöpfer. Das ist wissenschaftsfeindlich. Wir sind auf der Welt schlicht, weil es die Naturgesetze gibt. Dazu brauchen wir keinen Gott. Und hör mir auf mit Jesus und meiner angeblichen Verantwortung vor Gott. Red mir doch keine Schuldgefühle ein, die ich bisher nicht habe. Ich brauche keinen Erlöser. Ich kann mir selber helfen. Das sind nur so ein paar Beispiele, die mir in Gesprächen über Jesus begegnet sind. Und immerhin sind das ehrliche Statements. Seht das mal so. Es ist nicht selbstverständlich, dass man an Jesus glaubt und ihn kennt. Lasst es an euch ran, auch diese Kritik, und nehmt sie auf. Knüpft daran an. Überlegt euch, was ihr sagen wollt, wenn euch jemand auf Jesus anspricht und sagt, das verstehe ich nicht, weil das und das sind doch die Probleme mit dem Glauben. Knüpft daran an, greift das auf, was andere sagen. Und schon die ersten Jünger haben sich damals gefragt, wie sie bloß mit so viel Ablehnung und Missverständnis umgehen sollen. Deshalb spricht Jesus sie hier drauf an. Und da verordnet er ihnen keine psychologischen Tricks oder rhetorische Abwehrstrategien, sondern er kontert, und das ist jetzt echt überraschend, zur Ermutigung seiner Leute mit Seligpreisungen. Das nenne ich mal eine Ermutigung. Nicht, er ermutigt sie nicht, indem er ihnen die Augen zuschmiert mit rosa Wölkchen, um sie vor der Realität zuzuhalten. Er ermutigt auch nicht, indem er ängstliche Gedanken einfach mit einem knackigen Lobpreis verscheucht. Das wäre ja immerhin auch eine Möglichkeit. Ich will das nicht in Frage stellen. Es tut manchmal gut, wenn man richtig genervt und gestresst ist von der bösen Welt, wenn man dann mal ein schönes Loblied raushaut, ja, oder mit anderen singt. Aber es reicht hier nicht. Jesus ermutigt, indem er konkret auf jeden einzelnen Punkt eingeht, der uns den Glaubensmut rauben will. Und jeden einzelnen Punkt entschärft er dann durch eine göttliche Zusage. Hört auf, euch wegen drohender Armut zu sorgen. Das Reich Gottes ist euer. Das ist jetzt schon der Hauptgewinn. Also wenn man so auf seinen Rentenbescheid guckt, dann kann einem das kalte Grausen erwischen. Aber dann muss ich mir das vor Augen halten, was Jesus hier sagt. Das hat noch lange nichts mit Armut zu tun, was wir hier in Deutschland auch an Altersversorgung haben. Und es gibt doch viel mehr. Es gibt das Reich Gottes. Hört auf, euch um euer tägliches Brot zu sorgen, selbst wenn ihr Hunger leidet. Und das muss ich ehrlich gesagt noch nie erleben. Gott wird eine neue Welt ohne Hunger schaffen und noch viel mehr tun. Er wird eure Seele satt machen und zufriedenstellen. Versinkt nicht in eurer Trauer, denn es wird eine Zeit kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Das erwartet euch in Gottes Gegenwart. Unaussprechliche Freude, die nie aufhört. Und Gott selbst wird dort die Tränen seiner Kinder abwischen. Auch das ist eine weitere konkrete Zusage in Jesu Offenbarung. Hört auch auf, euch die Angriffe wegen eures Glaubens zu sehr zu Herzen zu nehmen. Weil der Hass schlägt auch letztendlich nicht euch entgegen, sondern, so sagt Jesus, der schlägt mir entgegen. Und ich weiß, wie weh das tut. Ich habe das für euch getragen. Und aus Liebe zu euch und zur verlorenen Welt habe ich das getan. Also ertragt vielleicht auch mal den Spott unter dem Gesichtspunkt, dass er am Ende zu einer Umkehr führen soll bei diesen Menschen. Dass sie Jesus erkennen und gerettet werden. Das ist es doch wert, auch einiges an Spott und Unverständnis und Ablehnung auszuhalten. Jesus sagt in dem Zusammenhang sogar, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn sowas vorkommt. Also wenn euch Stress gemacht wird, weil ihr an Jesus glaubt oder auf ihn zu sprechen kommt. Denn wenn ihr euch dadurch nicht von mir abbringen lasst, dann ist das doch die stärkste Ermutigung für andere, mich ernst zu nehmen. Und auch die Not zu sehen, aus denen ich sie retten will. Und dann setzt Jesus ja noch eins drauf und sagt, ihr sollt vor Freude springen, so wörtlich, ja, oder hüpfen. Wenn ihr wegen eures Jesus-Glaubens angegriffen werdet, das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Also dann schlagen die wahrscheinlich alle Hände über dem Kopf zusammen, ja. Ihr ladet ihn zur F ein und er sagt so, und Jesus, Scheiß brauche ich nicht. Und dann sagt er, juhu, würde ich auch nicht machen. Aber so innerlich zu sagen, ja gut, dann muss ich versuchen, ihn anders zu gewinnen. Oder es gibt vielleicht noch eine Gelegenheit, die Gott ihm gibt, Jesus kennenzulernen. Rechnet damit, dass Jesus an Menschen arbeitet, auch wenn sie ihn zunächst abgelehnt haben. Viele, die von euch vielleicht irgendwann später im Leben zum Glauben gefunden haben, wissen doch auch noch, wie es vorher war. Das klingt hier nach ziemlicher Übertreibung, springt vor Freude, aber es ist es nicht. Denn Jesus weiß, dass selbst die schlimmste Verfolgung und Ablehnung nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur himmlischen Herrlichkeit sein wird. Jesus Gesinnung heißt also, dass wir uns gerade in schwierigen Zeiten gegenseitig im Glauben stärken, uns dazu aufmuntern, an Jesus dran zu bleiben. Dazu haben wir uns auch gegenseitig als Gemeinschaft. Und dazu dürfen wir uns seine großen Verheißungen ins Gedächtnis rufen. Jesus wird als Sohn des allmächtigen Gottes am Ende Sieger über alle bösen Mächte und Kräfte sein, sogar über den Teufel und den Tod. Und wir dürfen mit ihm Sieger sein. In dem Sinn heißt die Devise im Leben mit Jesus nicht mehr Augen zu und durch, sondern Augen auf und durch. Augen auf auch für das Not, für die Not in dieser Welt. Bleibe als Christ trotzdem munter und fröhlich. Du hast allen Grund dazu, egal wie stark dir der Wind entgegenweht. Du hast nichts zu verlieren. Zu verlieren haben nur die, die Jesus dauerhaft ablehnen. Lass dich von Jesus zum Ermunterer ausbilden. Rede auch ungenierter von deinem Glauben. Probier es einfach mal aus. Auch untereinander, rede über Jesus mit deinen Glaubensgeschwistern, um sie im Glauben zu ermutigen, und rede mit noch nicht Glaubenden, um sie zum Glauben zu ermutigen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, du siehst, wie wir auch immer wieder mit unseren eigenen Zweifeln und Schwächen und unserer Scham zu kämpfen haben. Und es ist eigentlich sehr schlimm und schade, dass wir dich nicht in den Blick nehmen, auch wenn wir dich nach außen hin bezeugen. Herr, erinnere uns daran, dass wir doch mit dir die beste Botschaft haben, die wir anderen Menschen weitergeben können. Und hilf uns, dass wir uns nicht entmutigen lassen durch ablehnendes Verhalten oder dumme Sprüche, sondern dass wir die Menschen trotz allem lieben und auch für sie im Blick behalten, dass du sie retten willst. Das erbitten wir von dir, diese Haltung, jeden Morgen neu. Amen.